Ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen. Guten Morgen. Und wir haben darum gebetet, dass dieser letzte Sonntag hier ein gesegneter Sonntag sein möchte. Und wir erwarten Gottes Segen, seine Gegenwart, sein Reden unter uns. Nicht, dass Sie denken, ich hätte den 13. Vers weggenommen, weil ich meine, das bringt Unglück. Da war kein 13. Vers in dem Lied, deswegen hatte ich ihn entfernt. Wir hatten das da oben in der Kapelle bereits festgestellt. Wir wollen heute Morgen uns über den Auftrag Jesu, den er an seine Jünger gegeben hat, den er uns dann weiter vermittelt hat durch die Zeugen, uns Gedanken machen. Und zwar den Auftrag, der eine große Auftrag, aber wir wollen ihn von unter fünf verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Und ich möchte nur kurz vorausschicken, das sind diese Gedanken entstanden dadurch, dass unsere Mission im Jahre 1978 ihr 50-jähriges Bestehen hatte. Und Gott hat sich als der treue, wunderbare Gott erwiesen in den 50 Jahren. Und dann haben sich verschiedene Missionsleiter und Missionare auf Heimaturlaub zusammengefunden, um Gott zu bitten und sagen, Gott, gib uns eine Schau dieses selben einen Auftrags, den wir bereits 50 Jahre ausführen, damit wir ihn auch weiter in die vielleicht weiteren 50 Jahre, wir wissen es nicht, aber erstmal für die nächste Zeit, in die du uns hineinstellst, dass wir da eine neue Schau bekommen. Und ich habe nur den äußeren Rahmen gewählt und habe dann meine eigenen Gedanken vom Wort Gottes her dort hineinfließen lassen. Und das wollen wir uns heute ansehen. Und zwar der erste Punkt ist der Zentralpunkt unseres Lebens mit dem Herrn. Und ich rede in erster Linie zu solchen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben im Glauben. Das ist die Herrschaft, der Herrschaftsanspruch Jesu Christi. Nun, uns als normalen Menschen gefällt das nicht. Wir wollen niemand, der über uns bestimmt. Das fängt schon bei den Kindern an, ja. Die Mutter sagt, setz dich hin, der Junge sagt, nein. Aber er wird dann mit Gewalt doch auf den Stuhl gesetzt. Dann sagt er, ja, ich sitze zwar innerlich, aber äußerlich stehe ich immer noch. Das heißt, ich sitze zwar äußerlich, aber innerlich stehe ich immer noch. Ja? Wir wollen nicht, von Natur aus nicht, dass irgendjemand über uns das Sagen hat. Das liegt in der Natur des von Gott gelösten Menschen drin. Wir wollen das nicht. Aber da ist einer, der hat sich ein doppeltes Recht an uns erworben. Er sagt, er ist der Schöpfer, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn, Jesus Christus. Er ist aber nicht nur unser Schöpfer, sondern er ist auch der, der uns erkauft hat mit seinem eigenen Blut. Die Bibel sagt, wir gehören nicht mehr uns selbst. Er hat sich uns zum Eigentum erworben. Und dadurch hat er sich auch das Recht erworben, über unser Leben bestimmen zu dürfen. Es ist diese Anerkennung dessen, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und führt meinen Auftrag aus. Es geht hier um zwei grundlegende Einstellungen. In einem bestimmten Punkt im Leben Jesu auf dieser Erde kam es zu dem, dass die Menge schrie und dann der Pilatus gefragt hat, ja, was soll dann mit dem, der euer König ist, der sich als euer König erklärt, was soll dann mit dem? Hinweg mit ihm, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen das nicht. Das ist die eine Seite. Und viele Menschen in dieser Welt wiederholen dieses eine. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. und traurig zu sagen, dass sogar viele Christen bestimmte Bereiche haben in ihrem Leben, da sagen sie, Jesus, damit hast du nichts zu tun, das mache ich selbst. Ja, für mein ewiges Heil, da vertraue ich mich dir an, für meinen Gottesdienstbesuch, für dieses und jenes, für bestimmte Teilbereiche, Familienleben vielleicht auch noch, da sollst du herrschen, aber dann habe ich andere Bereiche, damit hast du nichts zu tun. Da will ich nicht, dass du über mich herrschst. Und trotzdem, wir können den Auftrag Jesu nur wirklich erkennen, wenn wir diesen Herrschaftsanspruch, seinen Herrschaftsanspruch an uns, voll und ganz anerkennen. Dass wir zu dem Punkt kommen, zu dem der Apostel Paulus damals noch als Saulus geführt worden ist, wie er ausgerufen hat, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, dass ich tun soll? Dass wir uns immer wieder erneut diese Frage stellen. Dass er, wie es im Kolosserbrief heißt, in allen Dingen den Vorrang habe, den ersten Platz einnehme. Dass nicht Jesus Randverzierung unseres Lebens ist, sondern dass er Zentralpunkt, Mittelpunkt unseres Lebens ist. Weil er sich das Recht dazu erworben hat. Das Recht zu bestimmen, das Recht zu sagen, nein, das Recht zu sagen, geh und ich gehe, das Recht zu sagen, bleib und ich bleibe. Von dem Propheten Elia wird dieses gesagt, dass er, oder lesen wir das öfters, und Gott sprach, gehe hin und da blieb er sitzen. Nein, dann ging er hin. Und er sagt, verbirg dich und Elia vermag sich. Das soll das Kennzeichen des Jüngers, des Nachfolgers Jesu sein, mit dem unser Auftrag beginnt, indem wir die Herrschaft Jesu über unser Leben anerkennen. Das ist der erste Punkt. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Punkt. Das wäre das Zentrale, der Zentralpunkt. Jetzt kommt es aber dazu, dass wir nicht nur irgendwie vage die Herrschaft anerkennen, aber jetzt kommt ja aus diesem zentralen Mittelpunkt unseres Lebens, soll ja jetzt in verschiedene Richtungen dieser Auftrag ausgeführt werden. Und welches ist jetzt der erste und dringlichste und vornehmlichste Auftrag, zu dem wir berufen sind? Oh, man könnte sagen, das Evangelium verkünden, Heiden bekehren. Nein, das erste, sagt die Bibel, dass wir etwas seien zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das, und der Apostel Paulus wiederholt das immer, das hat mich so beeindruckt, auch beim Durchlesen vom 2. Korintherbrief, dass immer wieder das Lob Gottes, die Anbetung Gottes im Mittelpunkt steht. Alles, was wir tun, soll letzten Endes uns dahin führen, dass wir Gott anbeten. Dass es zu diesem Ausdruck unseres Wesens kommt. Es ist mehr als nur Worte, schöne Worte, eindrucksvolle Worte, die wir sprechen. Sondern ich möchte einmal sagen, Anbetung ist der Ausdruck der Seele, die von Gott beeindruckt ist. Das ist Anbetung. Dass wir über der Erkenntnis Gottes zum Staunen über die Person Gottes kommen. Und dass wir dann wirklich aus ehrlichem Herzen sagen oder singen können, wie groß bist du? Anbetung, sie beginnt in unserem persönlichen Verhältnis zu Gott zunächst. Im Kämmerlein, im Verborgenen, Gott, der in das Verborgene sieht, da beginnt Anbetung. Und da muss sie beginnen, indem Gott uns durch sein Wort beeindruckt, dass wir ihn sehen, dass sein Geist das Wort in uns lebendig macht und wir kommen zu der Erkenntnis, jawohl, Gott, du bist anbetungswürdig, du bist ehrungswürdig. Warum? Weil du die Welt geschaffen hast. Weil du wunderbar gewirkt hast in der Vergangenheit an den Herzen verschiedener Menschen, die du erwählt hast, wenn wir das Leben eines Abrahams betrachten oder eines Mose, über den verschiedenen alttestamentlichen Personen dann kommen zu Jesus Christus im Neuen Testament, zu den Aposteln, sehen, wie er in die Geschichte hineingewirkt hat, wie er die Herzen von Königen und von ganzen Königreichen bestimmt hat. Jawohl, Gott, du bist anbetungswürdig. Da kann uns die Betrachtung der Natur helfen. Nicht, dass ich heute Morgen sagen würde, wir sollen anstatt in den Gottesdienst am Sonntagmorgen in den Wald gehen. Ja, es gibt ja solche, die sagen, meine Gott ist die Natur, herrlich, wunderbar. Ja? Frag mich nur, was sie dann machen, wenn sie sehen, wie der Fuchs den Hasen abwürgt. Ja, dann, was ist das dann für ein Gott, wenn die Natur der Gott sein soll? Nein, aber uns, die wir Gott, den Schöpfer, kennen, wir dürfen die Natur betrachten, jetzt allerdings nicht dann bei der Natur stehen bleiben, sondern sagen, wie der Liederdichter gesagt hat, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und lenkest fort und fort, dann jauchzt mein Herz, nicht dem Sonnenuntergang zu, nicht? Oder nicht den herrlichen Jungfrau Joch oder was weiß ich, die herrlichen Alpen, nein, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Weil ich darin, oder wenn ich die Weite des Ozeans betrachte, das bringt uns zum Staunen über die Größe Gottes. Ein Punkt, der mich immer wieder zum Staunen bringt und zur Anbetung, ist, wenn ich Menschen sehe, die Gott verändert hat. Wenn ich in Gesichter von Menschen schaue, die ich vielleicht vor 10 Jahren gekannt habe oder noch länger oder vielleicht nur einige wenige Jahre, wie ich gesehen habe, wie sie vorher waren und wie sie jetzt sind. Wie aufgrund der Kraft, das sagt uns die Bibel, die den Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, diese selbe Kraft im Leben eines Menschen sichtbar wird und ihn umgestaltet, ihn prägt in das Bild Jesu. Das bringt mich zur Anbetung Gottes. Weil er diese Macht hat, umzugestalten, neu zu machen, ja selbst aus dem Tode herauszuführen und zu neuem Leben zu bringen. Umstände in meinem Leben, erfahrener Trost oder auch einfach nur das Hindurchgehen durch große Leiden. Mir ist da der Hiob so ein großes Beispiel. Und Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie der Hiob. Ich denke da gerade an einen Bruder in unserer kleinen Stadt Büdingen, wo wir längere Zeit gewohnt haben, ein Landwirt aus dem Osten, der seinen ganzen Betrieb verloren hat, der durch unsäglich viel Leid gegangen ist und der diese Haltung bewahrt hat, hat mir mal gesagt, Johannes, all das hat mich nur eins gemacht, es hat mich näher zum Herrn gebracht. Welch ein Zeugnis, dass er darüber zum Loben und Danken kam. Der Hiob hat das ja, das hat mich einmal unheimlich beeindruckt, wie ich das so gelesen habe. Nicht wahr, da steht, das sagt ja, die Geschichte ist ja bekannt, nicht wahr, der Gott erlaubt dem Bösen, dem Satan, Hiob, ganz schwer zu versuchen, ja. Sein ganzer Rinderbestand, seine Eselbestand, seine Kamele, alles, tausende von Tieren innerhalb von wenigen Stunden, einer nach dem anderen. Der eine hat noch nicht ausgeredet und dann kam die nächste Hiobsbotschaft, wie wir sagen. Ja, die nächste Botschaft von Zerstörung. Zum Schluss sogar noch seine ganzen Kinder auf einen Schlag, alle tot. Und dann stand, müssen wir uns jetzt vorstellen, der Hiob stand auf. Und im Hintergrund, unsichtbar, stand der Teufel und hat sich die Hände gerieben. Er hat gesagt, so, jetzt ist es soweit. Die Kamele haben ja noch nicht genügt, die Esel waren auch noch nicht genug, dann die Rinder waren auch noch nicht genug, aber jetzt nach der letzten Botschaft, jetzt kommt's. Jetzt wird er aufstehen und wird Gott verfluchen. Und er reibt sich die Hände und sagt, so, jeder Mensch hat seinen Preis, ja, jetzt kommt's. Und er steht auf und genau, passt ja genau, und nimmt sein Kleid und macht, reißt sich sein Gewand kaputt. Und dann kommen diese Worte. Er fiel auf sein Angesicht und betete Gott an. Können wir das für uns vorstellen? Dass selbst in so einer Lage Menschen zur Anbetung Gottes kommen. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Und dann selbst, wie sein äußerlicher, wie sein Mensch, sein Körper verfällt später dann, in einem zweiten Angriff Satans, dass dieselbe Reaktion. Gott ist ihm, Hiob war so von Gott beeindruckt, dass selbst in diesem Moment seine Seele Lob Gottes zum Ausdruck, Anbetung zum Ausdruck brachte. Das ist das Erste und Wichtigste. Ich habe mich, wie macht man das, Wie bringt man diesen Lob Gottes zum Ausdruck? Wir sind nicht alle so poetisch veranlagt, dass wir selbst manchmal diese Worte formen können. Ich nehme da gerne Gedichte zu Hilfe. Ich habe mich damals, besonders wie ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich mir manchmal gewünscht, ich könnte dichten. Ich habe es auch versucht, aber das ist also nie zu Papier gekommen. Ich habe den Brief nie abgeschickt. Das ist uns vielen von uns nicht gegeben, aber einigen ist es gegeben. Und wir dürfen uns die Gedichte, die herrlichen Lieder, die ein Paul Gerhardt oder wie sie alle hießen, die Liederdichter gedichtet haben. In bestimmten Lagen reden sie zu unserem Herzen oder sind Psalmworte, Oder Worte des Apostel Paulus im Neuen Testament, die in unsere Situation hinein, jawohl, das ist auch meine Erfahrung, dann dürfen wir sie in der Anbetung über unsere Lippen Gott als ein Lobopfer entgegenbringen und Gott nimmt das an, auch wenn es wir das selber nicht so formulieren könnten, wie wir es gerne würden. Das wäre das Erste die Herrschaft, das Zweite die Ehrung, die Anbetung Gottes. Dann kommen wir zu dem Dritten. Und zwar ist das die Fürsorge für den Leib. Und ich denke nicht, dass wir hier sehr viel Zeit verbrauchen, denn wir haben ja am Ende des Monats August ein Seminar hier gehabt, wo wir uns besonders mit dieser Fürsorge beschäftigt haben, füreinander. Da haben wir Worte betrachtet, wie die Jesus gesagt hat, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, liebhabt, so wie ich euch geliebt habe. Und dann haben wir betrachtet, wie diese Liebe zum Ausdruck kommen soll, indem wir uns untereinander annehmen, indem wir einander herzlich und freundlich begegnen, indem wir einander grüßen, uns untereinander untertan sind in einer Haltung, in der ich den anderen höher achte als mich selbst, in der Vergebung, in dem Bekennen der Sünden untereinander und in dem einerlei gesinnt sein. Wer dieses Seminar nicht mitmachen konnte, ich bin sicher, dass hier noch einige von den Blättern da sind, wer sich das betrachten möchte. Wir haben dann aber auch gesehen, dass diese Gemeinschaft angefochten wird, weil der Teufel nicht will, dass Christen füreinander da sind. Da versucht er, die Gemeinschaft zu zerstören, indem wir aneinander lieblose Kritik üben, einander richten, einander verleumden oder sogar lügen, einander anlügen. Vielleicht sehr schön fromm verbrämt, aber doch die Unwahrheiten übereinander sagen. Wir sollen uns nicht untereinander beißen und fressen und vernichten mit Worten. Wir sollen nicht einander herausfordern zum Neid und auch nicht wieder einander murren. Das waren die Dinge, die Fürsorge füreinander zerstören will. Wir sollen aber auch uns darum bemühen, einander aufzuerbauen, durch Ermahnung, durch Ermunterung, durch gute Beispiele, indem wir uns anreizen zur Liebe, indem wir uns untereinander ermutigen durch Psalmen, Lobgesänge und vieles andere, was wir tun können, um uns gegenseitig aufzuerbauen und einander zu dienen mit der Gabe, die uns Gott anvertraut hat. Indem wir auch füreinander Sorge tragen, die Lasten, die uns auferlegt sind, untereinander teilen, auf uns nehmen, indem wir gastfrei sind untereinander und füreinander beten. Das sind also einige der Themen, die wir betrachtet haben. Deswegen will ich mich damit nicht weiter aufhalten, die sich auf die Fürsorge beziehen. Nur dann können wir nämlich das Nächste tun, was uns im Anschluss an den Vers 34 gesagt ist, dass daran wird jetzt die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt, so ihr die Fürsorge wahrnimmt. Und das führt uns jetzt zu dem Nächsten, nämlich zu unserem Zeugnis vor der Welt. Das ist der dritte, das heißt der vierte Punkt. Zunächst die Herrschaft Jesu, die Ehrung, die Anbetung Gottes, die Fürsorge füreinander und dann das Zeugnis vor der Welt. Es ist der eine Auftrag, der uns gegeben ist. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Es ist nicht das Evangelium einer Kirche oder einer Gemeinde, ist nicht das Evangelium einer Missionsgesellschaft, sondern der Apostel Paulus formuliert es, wir predigen nicht uns selbst, nicht im Selbstzweck, damit wir möglichst viele Mitglieder bekommen, sondern wir predigen Jesus Christus als den Herrn, dass er der Herr ist. Jesus Christus, der ins Fleisch gekommene Erretter, der für uns gestorben ist, für unsere Schuld gekreuzigt ist, der dann aber bewies durch die Auferstehung, dass er nicht den Tod verdient hatte, sondern dass er stellvertretend seinen Tod für uns gegeben hat, der dann in den Himmel erhöht wurde und der in Kürze wiederkommen wird. Wichtig ist zu sehen, dass dieses Zeugnis glaubhaft weitergegeben werden muss. Und so hat der Jesus einmal gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und die Frage ist, wie hat der Vater den Herrn Jesus gesandt? Und da lesen wir im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel, Vers 18, dass, wie Jesus von seinem Auftrag spricht, da spricht er von der Verkündigung, von dem Predigen, aber dann spricht er auch von dem Heilen, von dem Helfen, von dem Befreien. Und so ist der Auftrag, dieser eine Auftrag, Jesus als den Herrn zu verkündigen, trägt ja auch das Element der Liebe, des sich Hingebens für den anderen, des Helfens, des Heilens, des Speisens, sich des anderen in der Not annehmen. Auch das gehört dazu, damit die Botschaft glaubwürdig weitergegeben werden würde. Es war einmal, wir haben uns unterhalten mit einigen Heizianern es kam dann auch die Sprache über die Dienste, die verschiedenen Missionare tun. Und dann wollte ich mal so ein bisschen raushören und sagen, ja und der, wunderbar, das ist ja so, wirklich einer, der tut seinen Dienst und der, da haben sie ein bisschen so betreten geschwiegen. Und das hat mich gewundert. Warum? Der macht doch einen guten Dienst, der opfert sich doch wirklich auf, der setzt sich doch ein. Und ich habe dann versucht, was gefällt euch denn an dem? Naja, ich meine, ein Haitianer, und keiner von uns ist willig, sehr gerne das zu sagen, was ich vielleicht mal irgendwie zu ihm zurückkommen würde eines Tages, aber einer hat einen Mut gefasst und hat so gesagt, er liebt uns nicht. Das hat mich sehr getroffen. Wie oft setzen wir uns ein, sind eifrig, tun viel für den Herrn. Der Apostel Paulus hat es einmal so formuliert, wenn ich mein ganzes Gut den Armen geben würde, ja sogar noch meinen Leib, dass er hingeopfert wird, verbrannt wird, aufgebraucht wird. Ja, für andere, Anführungsstriche, jawohl, nicht für mich selbst. Und dann sagt er ein kleines Wort dahinter, ja, ein kleiner Satz. Und hätte was? Der Liebe nicht. Wäre das alles null. Nichts. Hätte das alles keinen Sinn. So soll die Botschaft weitergegeben werden, das Zeugnis klar und deutlich. Jawohl, aber in der Liebe. Denn nur dann erreicht es die Herzen, sonst bleibt die Botschaft irgendwo im Verstand hängen. Man bejaht sie vielleicht, aber sie dringt nicht hindurch bis in das Herz. Es ist ein Auftrag, dass Menschen geholfen wird, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und das beinhaltet die Annahme der Erlösung, die Annahme durch das Wort vom Kreuz, aber dann auch die Eingliederung in den Leib, in die Gemeinde und die praktische Hilfe füreinander. Das wäre unser vierter Punkt, der Auftrag an der Welt. Jesu Herrschaft, der zentrale Punkt. Die Anbetung, der vertikale Punkt. Die Fürsorge und das Zeugnis ist der horizontale Punkt. Einmal zu den Gläubigen hin und dann zu den Ungläubigen hin. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Das wäre ja alles soweit ganz schön, wenn da nicht einer wäre, der sich dieser Entwicklung, diesem Auftrag mit ganzer Kraft entgegenstellen würde. Und das beinhaltet jetzt den letzten Punkt, nämlich den geistlichen Kampf, der aufgenommen werden muss. Da ist der Widersacher, der Apostel Paulus, schreibt es im Epheserbrief, im 6. Kapitel, wie er von diesem geistlichen Kampf spricht, so. Da sagt er zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann in Vers 12 beschreibt er diesen Feind. Er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und den Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das sind unsere wahren Feinde. Es ist nicht eine unverständige Regierung, die die Arbeit erschwert. Es sind nicht irgendwelche Anhänger irgendwelcher Religionen, die uns da Not machen. Das sind nicht unsere Feinde. Die Feinde sind die geistlichen Mächte, ja, die Länder kontrollieren, die Menschen kontrollieren, die sich ihre Bollwerke aufgebaut haben in der unsichtbaren Welt, die Länder dann eben verschließen können. Und da können wir nicht mit fleischlicher Macht gegen an, das ist unmöglich. Das kann in die ganz praktischen Dinge gehen, unter Umständen um die Zuteilung eines Visas zur Einreise in ein Land, dass jemand ein Visum braucht. Dass das gar nicht mal irgendwie jetzt nur von der Regierung oder von den Beamten her zu sehen ist, sondern dass da geistliche Mächte dahinter stehen, die nicht wollen, dass ein Bote mit der Vollmacht des Evangeliums in den Feindbereich eindringt. Ich weiß, dass vor einigen Jahren das ein ganz großes Anliegen war für ein südamerikanisches Land und dass sich Kreise gebildet haben, die gebetet haben, jetzt nicht mehr, jetzt macht doch die Regierung willig oder macht doch, ändert den Sinn des Regierungsbeamten. Nein, nicht darum, sondern wirklich im geistlichen Kampf eingetreten sind und haben gesagt, Herr Jesus, zerbrich, was sich da aufbaut, wieder deine Erkenntnis, öffne du die Türen. Und nach langem Gebetskampf, auf einmal, auf unerklärliche Weise wurden, obwohl normalerweise keine Visa genehmigt werden, für diese bestimmte Gruppe, es waren mehrere, die da einreisten, die Visas genehmigt. Das ist geistlicher Kampf. Auf allen Gebieten. Und das ist eben wichtig zu sehen. Dieser geistliche Kampf wickelt sich, richtet sich gegen alle vier Punkte. Der richtet sich zunächst einmal gegen die Herrschaft Jesu. Der Satan will nicht, dass ein Mensch Jesus als Herrn anerkennt. Ich kann mich noch gut entsinnen, vor einigen Jahren, wie wir ein Gemeindepraktikum in Frankfurt gemacht haben. Und dann kam Alexander Seibel an. Ich meine, einige von Ihnen kennen ihn vielleicht. Der hat dann bei uns gewohnt für 3 Monate und wir sind dann öfters herausgegangen und haben Freiversammlungen gemacht. Er hat die wunderbare Gabe, mich von einer Schamröte in die andere fallen zu lassen, wenn er dann irgendwo am Laternenpfahl sich auf einen Papierkorb gestellt hat und hat er Jesus verkündet. Und das ist seine besondere Gabe, dieses zu machen. Aber dann sind wir auch öfters in die Universität gegangen. in der Mensa, in dem Vorplatz, wo dann die ganzen Schriftenstände von verschiedensten Gruppen aufgebaut wurden. Und dann hat er da gepredigt. Und wir haben Zeugnis gegeben. Und ich weiß, wie ich einmal ein Zeugnis gegeben hatte und mehrmals das Wort der Herr Jesus Christus verwandt habe. Kam einer und klopfte mir auf die Schulter und sagte, wissen Sie, das ist ja alles ganz schön und gut, was Sie da sagen, Religion und so weiter. Da stört sich ja keiner dran, aber bitte, machen Sie doch eins, lassen Sie das Wort Herr weg. Das passt nicht mehr. Nicht wahr? Einer der vielen Religionsstifter unter vielen anderen, da lässt sich das noch machen, da ordnen wir den Jesus auch noch mit ein. Aber der Herr Jesus Christus, den wollen wir nicht. Er hat wenn er nicht verhindern kann, dass ein Mensch Jesus als Heiland annimmt, dann will er eins verhindern, dass er ihm den Herrschaftsanspruch seines Lebens übergibt. Das will er nicht. Das ist ein Angriff auf die Herrschaft. Er will aber auch nicht, dass wir Gott anbeten, dass wir zum Lob Gottes kommen. Da wird er uns angreifen, da wird er versuchen, was in seiner Macht steht, die stille Zeit zu zerstören. Er wird uns so viele wichtige Dinge zu geben, dass wir nicht dazu kommen, uns Zeit zur Stille, zur Anbetung, da Zeit zu nehmen, in der wir von Gott beeindruckt werden können, damit dann aus unserem Inneren das Lob Gottes, das echte Lob Gottes zum Ausdruck kommen kann. Es macht ihm ja nichts aus, nicht wahr? Den herrlichsten Gottesdienst können wir gestalten. Oh, das in ich denke, ist der Prophet Amos gewesen, der eines Tages gesagt hat, ihr mit eurem herrlichen Gottesdienst dort in Jerusalem, ja, oder oben in Jerusalem hat er gepredigt, und hat gesagt, schaut mal, ihr habt den Tempel, ihr habt das alles, ihr habt die herrlichen Chöre, die singen, Lob Gottes. Gott sagt, das Geplärre eurer Lieder stinkt mir. So hat er es gesagt. Eure Opfer, die kann ich nicht riechen, die machen mir Übelkeit. Die äußere Form kann auch da sein. Aber wenn das Lob Gottes nicht aus dem Inneren herausdringt, dann ehrt es Gott auch nicht. Ja, dann ist es sogar Heuchelei. Und Heuchelei ist Gott zuwider. Warum? Weil es nicht wahrhaftig ist. Er wird die Fürsorge angreifen, das haben wir gesehen, auch in vielfältiger Weise. Er wird versuchen, die Gemeinschaft untereinander zu zerstören und uns in unserem Auftrag gegenüber der Welt unglaubwürdig zu machen. Das eine müssen wollen wir noch zum Schluss sehen. Dass dieser ganze Auftrag ist ein Auftrag in fünffacher Sicht. Es ist die Herrschaft Jesu der zentrale Punkt. Die Anbetung Gottes der vertikale Punkt. Die Fürsorge für den Leib und das Zeugnis vor der Welt in der horizontalen Ebene und dann auf allen Gebieten der geistliche Kampf, weil uns der Teufel, der Satan, auf allen Gebieten anfechten wird. Nur wenn wir, und das ist eben das Wichtige, Jesus Christus als den Herrn im Zentrum haben, können wir diesen Auftrag ausfüllen. Sonst ist es uns unmöglich. Ich möchte allerdings jetzt nicht auf dem negativen Punkt des Angriffs des Feindes zum Schluss kommen, sondern möchte noch ein Wort aus dem Hebräerbrief lesen, und zwar aus dem zweiten Kapitel des Hebräerbriefes, die Verse 6 bis 10. Da heißt es: Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen, denn die Engel, mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße getan. Deswegen hat er Herrschaftsanspruch. Indem, dass er ihm alles hat untertan getan, hat er nichts gelassen, was ihm nicht untertan sei. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan sei, denn den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist denn die Engel, Jesus sehen wir durch Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte. Denn es ziemt den, um dessen um des Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, dass er den Herzog ihrer Seligkeit durch Leiden vollkommen machte. Noch sehen wir nicht mit Augen. Aber im nächsten Vers sagt er, wir sehen Jesus Christus mit Preis und Ehre gekrönt. Noch sehen wir nicht, dass er die Herrschaft über die Welt hat. Das sehen wir nur, er hat bisher nur die Herrschaft über mich und über dich und über die, die sich ihm freiwillig unterstellen. Aber in dieser Herrschaft dürfen auch wir mit erhoben sein zur Herrschaft. Wir dürfen solche sein, die mit Jesus Christus in diesem Leben herrschen. Nicht mehr beherrscht werden von vielen anderen äußeren Einflüssen und Dingen, sondern wir dürfen mit ihm herrschen, wenn wir ihm die Herrschaft überlassen. Möchte Gott uns darin segnen. Amen.